Und jetzt die Nachrichten. Erneut wird in Berlin ein Kind vermisst. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem 6-jährigen Torben W. Torben W. wird seit 2,5 Stunden vermisst. Zuletzt wurde er auf dem Waldspielplatz in Grünau gesehen. Er ist 1,23 Meter groß, hat braune Haare, trägt einen grünen Pulli mit dem Aufdruck Jurassic World, eine blaue Jeans und weiße Nike-Sportschuhe. Die Polizei erklärt, dass es zur Stunde keinen Hinweis gibt, der auf eine Verbindung zu den Morden an Sophie S. und Hannah K. schließen lässt. Die beiden Mädchen wurden Opfer eines Serienmörders.
Allein das, diese Worte, ein Serienmörder. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was diese Schlagzeile bei den Menschen auslöste.
Sie machte sich unweigerlich in der Öffentlichkeit bemerkbar. Die Leute, vor allem Eltern, wurden vorsichtiger. Sie ließen ihre Kinder nicht mehr alleine draußen. Viele Veranstaltungen, vor allem Kinderevents, fielen aus, weil die Besucher wegblieben.
Die Stadt war regelrecht in einer Schockstarre verfallen.
Und damit findet nicht nur einer der erschreckendsten Kriminalfälle seine Fortsetzung, sondern vermutlich auch ein Fall mit dem rätselhaftesten Ende, das wir bisher je erlebt haben. Wir sind Vivian Zirzo, Kriminalpsychologin und Kriminalistin.
Und Dietrich Wegner, stellvertretender Redaktionschef vom Berliner Hauptstadtkurier. Und ihr hört Episode 4 von Mörderspur, der Crime-Podcast aus Berlin. Ein weiteres vermisstes Kind. Damit trat die wohl schlimmste Befürchtung der Ermittler ein.
Und das keine 5 Tage nach dem Mord an Hannah K.
Du hattest also recht mit deinem Verdacht. Der Mörder schien unter immensen Druck zu stehen. Schon bald würde er wieder zuschlagen. Und jetzt war Torben W. spurlos verschwunden. Es herrschte regelrecht Panik.
Obwohl es sich bei dem vermissten Kind diesmal um einen Jungen handelte. Den 6-jährigen Torben W.
Der erst einmal nicht ins Opferschema passte.
Das ist richtig. Aber wie wir inzwischen wussten, schon bei den vorherigen beiden Opfern hatte es sich offenkundig um Zufallsopfer gehandelt.
Gerichtsmediziner Dr. Wittfuhl hatte außerdem noch etwas anderes festgestellt.
Die beiden bisherigen Opfer, Sophie S. und Hannah K., waren gefoltert und ermordet worden, aber nicht sexuell missbraucht.
Für die Ermittler um Kriminalhauptkommissar Benedikt von Oswald war damit klar:
Die Folter, die beide Opfer erleiden mussten und ihre Todesart, der Stich ins Herz. Herrgott. Das alles deutete vielmehr auf einen Täter hin, der einen gewissen Hass auf Kinder auslebte.
Kaum, dass wir vom Verschwinden Torben W.s erfuhren, gingen wir davon aus, dass auch er womöglich dem Serienmörder zum Opfer gefallen war.
Die Ermittler taten gut daran, wollten sie sich diesmal doch nichts mehr vorwerfen lassen.
Nicht nur das. Vor allem wollten sie Torben W. rechtzeitig finden. Weswegen sie diesmal wirklich alles in die Wege leiteten. Sozusagen das volle Programm.
Noch mehr Hundertschaften durchkämmten beinahe jeden Winkel der Stadt. Spürende kamen zum Einsatz, sogar ein Hubschrauber.
Die Ermittler setzten sogar die Eltern von Torben vor die Fernsehkameras, in der Hoffnung, dass ihr bewegender Appell den Täter erreichte.
Torben ist erst 6 Jahre alt. Torben ist unser Ein und Alles. Torben mag Fußball und Lego-Dinos. Am liebsten isst er Zitroneneis und Torben hat sein ganzes Leben nur vor sich. Wer immer Torben in seiner Gewalt hat, bitte geben Sie ihn uns.
Die Uhr tickte. Würde Torben wie gerettet werden können?
Torben W. wurde tatsächlich gefunden. Nicht am nächsten Morgen, auch nicht am nächsten Mittag. Erst am Abend darauf, da hatte man die Hoffnung bereits aufgegeben, fand ihn eine ältere Dame.
Ich habe Waldi gerufen. Waldi, mein Dackel, der schon ein bisschen schwerhörig ist. Er ist schon 14 und ziemlich tüdelig. Aber an diesem Abend war er irgendwie seltsam und hat sich von seiner Leine losgerissen. Ich habe ihn gerufen, aber er hat nicht gehört, weil er ist ja schwerhörig. Allerdings habe ich ihn kläffen gehört. In einer alten, baufälligen Fabrikhalle. Wie er es bloß dorthin geschafft hatte, ich weiß es nicht. Ich bin ihm hinterher und dort, in der Halle, meine Güte, da lag der Junge. Ich hatte ja die Nachrichten gesehen und habe ihn auf Anhieb erkannt. Torben W. Und grundjütiger, er war am Leben.
Zweifellos, ein großes Glück.
Und zugleich ein großes Rätsel.
Richtig. Die Mordserie nahm damit zugleich eine rätselhafte Wendung. Denn die alte Dame fand nicht nur Torben W.
Neben dem verstörten Jungen lag ein Mann. Also die Leiche eines Mannes. Meine Güte, sein Anblick war furchtbar. Den werde ich im Leben nicht vergessen.
Die Identität des Toten konnte das Team um Kriminalhauptkommissar Benedikt von Oswald rasch klären.
Bei dem Toten handelte es sich um den 31-jährigen Ken Krumrei.
Anhand der gesicherten Faserspuren, Krumreis Fingerabdrücken und der DNA, die identisch waren mit denen an den Leichen von Sophia S. und Hanna K., stand für die Ermittler ziemlich schnell fest. Krumrei war nicht nur der Entführer von Torben W., sondern auch der Mörder der beiden Mädchen.
Richtig, denn neben seiner Leiche fanden die Ermittler außerdem ein Messer mit einer etwa 10 cm langen Klinge. Es war zweifelsfrei die Waffe, mit der Sophie S. und Hanna K. gefoltert und ermordet worden waren.
Warum er diese Morde begangen hat, darüber lässt sich nur spekulieren.
Was man über ihn weiß, Ken Krumrei war 31, bisher nicht vorbestraft. Er stammte aus nicht stabilen Verhältnissen. Seine Eltern trennten sich früh. Er wohnte mal bei der Mutter, mal bei dem Vater, mal in betreuten Wohnungen, ab 14 dann im Heim. Die dort erlittenen Demütigungen und Verletzungen führten vermutlich zu der Wut und dem Hass, die sich jetzt zeigten.
Ja, das mag möglicherweise seine Morde an Sophie S. und Hanna K. erklären. Aber nicht, weshalb er selbst gefoltert und ermordet wurde. Und zwar nicht nur mit seinem eigenen Messer, sondern auch auf die gleiche Weise.
Die Leiche von Ken Krumrei wies die gleichen Mordmerkmale wie die von Sophie S. und Hanna K. auf. Daran ließ Gerichtsmediziner Dr. Witfuhl nach der Obduktion keinen Zweifel.
Die Leiche von Ken Krumrei hatte an Bein, Arm und Brust zahlreiche Schnittwunden. Er war gefoltert worden, bevor er starb. Ihm war ins Herz gestochen worden. Anschließend wurde seine Leiche mit Brandbeschleuniger übergossen und angezündet.
Ich fasse zusammen. Ken Krumrei hatte nicht nur zwei Kinder auf grausame Weise getötet. Er selbst war auf die gleiche Weise zu Tode gekommen.
Und genau das, diese Frage, machte diesen Fall in der Folge so rätselhaft. Wer hatte Ken Krumrei getötet?
Auf die Ermittler keine Antwort fanden, denn wer immer ihn getötet hatte, war dabei sehr umsichtig vorgegangen. Er hatte keine Spuren hinterlassen.
Und dann war da noch die zweite große Frage. Warum hatte er Ken Krumrei getötet?
Rache?
Das war natürlich der erste Verdacht, dem die Ermittler nachgingen. Womöglich die Eltern oder Angehörigen der toten Kinder.
Was bedeuten würde, dass sie über mehr Wissen verfügten als die Ermittler?
Was womöglich auch den Anfangsverdacht untermauert hätte, dass der Mörder aus dem direkten Umfeld kam.
Auch die beiden Schriftsteller Martin Christ und Isa Falk, die in dem Fall recherchierten, gingen diesen Verdacht nach.
Sehr zum Unwillen der Ermittler übrigens.
Was ich absolut verstehen kann. Aber Isa und ich, wir haben mit vielen Menschen gesprochen.
Auch den Eltern und den Angehörigen, die sich, so groß ihre Trauer auch war, uns bereitwillig öffneten.
Und es gab wirklich nichts, was darauf hindeutete, dass sie den Täter gekannt haben.
Zu dem gleichen Ergebnis kamen auch die Ermittler. Fast ein halbes Jahr haben sie jeden Stein umgedreht. Ohne Ergebnis. Wer immer den Mörder auf dem Gewissen hat, Man überführte ihn nicht. Die Morde an Sophie S. und Hannah K. waren aufgeklärt. Der Mord an ihrem Mörder dagegen nicht.
Das änderte sich erst, als das Team um Benedikt von Oswald an einem Abend im März in eine Wohnung nach Kreuzberg gerufen wurde.
In die Wohnung von Kriminaloberkommissarin Seramuth.
Eine Kollegin von Kriminalhauptkommissar Kalkbrenner. Ihre Wohnung lag in Trümmern. Überall war Blut. Von ihr fehlte jede Spur.
Im Zuge ihrer Recherchen stießen auch die Schriftsteller Martin Christ und Isa Falk auf diesen Entführungsfall.
Das Seltsame daran, offenbar schien Mut ihren Entführer schon länger gekannt zu haben. Scheinbar hatte sie ein großes Geheimnis aus ihrem Freund gemacht.
Natürlich fragten wir uns, warum hat Mut ein solches Geheimnis aus ihrem Freund gemacht und wer war dieser Freund überhaupt?
Was Chris und Falk herausfanden, erzählen sie in ihrem Buch Teufelsspiel. Das liest sich nicht nur spannend.
Teufelsspiel löst außerdem das Rätsel um den Tod von Ken Krumrei.